ARD.
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Spreepolitik in diesem Jahr. 42 Folgen Landespolitik aus Berlin und Brandenburg gab es in diesem Jahr. Das ist jetzt die letzte und wir wollen nochmal zurückschauen auf dieses Jahr, das viel geboten hat. Und wir sitzen hier in großer Runde zusammen mit Kollegen und Kolleginnen aus den beiden Redaktionen. Thomas Bittner und Amelie Ernst aus Potsdam sind extra zu uns nach Berlin gekommen. Grüßt euch.
Immer gerne. Hallo. Hallo.
Und Jan Menzel und Ute Schumacher aus der Berliner Redaktion für Landespolitik. Grüßt euch auch.
Hallo.
Hallo.
Wir sitzen endlich mal wieder in großer Runde zusammen. Wir machen das leider immer nur für die Jahresrückblicke und Vorschauen. Vielleicht müssen wir das tatsächlich in Zukunft öfter machen. Es ist schön, euch alle zu sehen. 42 Folgen über Politik in unseren beiden Bundesländern. Erstmal von euch so der persönliche Eindruck. Amelie, wir fangen mit dir an. Was war das gefühlt politisch für ein Jahr?
Nee, schon ein bisschen wild. Also unsere Koalition SPD-BSW hat uns schon ganz schön in Action gehalten, würde ich sagen. Und das ist ja auch immer noch nicht durch. Also es war kein langweiliges Jahr, würde ich sagen. Thomas sieht es wahrscheinlich ähnlich.
Ja, und wir mussten uns an Neues gewöhnen. Also wir hatten im Dezember 24 eine neue Landesregierung. Es war quasi das erste Jahr dieser neuen Landesregierung mit allem Auf und Ab und Tohuwabohu. Aber wir mussten uns zum Beispiel auch daran gewöhnen, dass der Landtag von Brandenburg jetzt anders aussieht. Dass wir jetzt nur noch 4 Fraktionen haben. Wir hatten vorher 6 Fraktionen. Da war deutlich mehr los. Auch ein größeres Spektrum an Meinungen. Das sieht komplett anders aus. Die Tagesordnungen der Landtagssitzungen sehen komplett anders aus.
Themen und fallen weg, ne? Themen wir hatten gerade, was von Links und Grün kam. Die ist auch wirklich zum großen Teil weg, kann man sagen.
Im Parlament kaum noch diskutiert, genau. Und daran müssen wir Journalisten uns auch gewöhnen, dass wir es mit einem anderen Personal und mit anderen Themen plötzlich zu tun haben.
Dann spielen wir den Ball rüber nach Berlin. Jan,
also
für dich.
Berlin ist ja immer wild eigentlich. Es sind immer wieder Dinge, die irgendwie passieren, die durchs Dorf gejagt werden oder durch die Stadt in dem Fall. Aber ich glaube, ganz so wild wie Brandenburg war es dann, glaube ich, nicht, weil wir dann eben doch eine Regierung hatten, die war schon da, die ist auch geblieben. Aber natürlich hat diese Regierung auch für eine mächtig Trubel gesorgt. Haushalt ist ein Stichwort, aber da kommen wir noch drauf.
Ganz genau, Haushalt machen wir auf jeden Fall noch, Ute. Und auch von dir noch die Einschätzung, ist das in Berlin so ein normal wildes Jahr dann gewesen? Also in Brandenburg war ja offenbar komplett neben der Spur quasi.
Ja, ich fand es auch nicht so wild. Liegt vielleicht auch daran, dass wir diesmal nur da am Anfang diese Bundestagswahl hatten und sonst eben so das normale Stimmt, ja. Geschäft durchlief. Als ich allerdings über die Themen guckte von diesem Jahr, war ich völlig überrascht, was dann da doch alles so drin war. Also dass ganz am Anfang des Jahres Herr Cialo die Hofnarrenkappe aufgesetzt bekommen hat, das war für mich schon 2 Jahre her. Stimmt gar nicht. Also irgendwie war doch ordentlich was zu tun.
Genau. Stimmt, du hast die Bundestagswahl erwähnt. Man hat das Gefühl, die ist
ja, Thomas, so lange her. Wir hatten noch eine Bundestagswahl.
Und wenn man sich vorstellt, dass in Brandenburg, wir hatten den Kanzler, wir hatten die Außenministerin, die fuhren jeden Tag nach Potsdam nach Hause. Alles weg, alles vorbei, ist schon vergessen.
Ja. Bundespolitisch ist Brandenburg quasi raus jetzt.
Ja, absolut.
Aber man kommt ja gut hin. Ne?
Und Scholz wohnt noch da.
Ne?
Also zumindest zeitweise.
Er ist ja Bundestagsabgeordneter und ist in seinem Wahlkreis unterwegs. Ja. Gibt Fotos, wie er mit Wasserbüffeln in seinem Wahlkreis unterwegs ist.
Also er ist sogar öfter präsent, kann man sagen, im Wahlkreis, weil er jetzt wieder Zeit dafür hat.
Zeit für Wasserbüffel, sehr schön. Dann leiten wir mal über. Das Thema Verkehr war in beiden Bundesländern dieses Jahr ein riesengroßes Thema. Gerade bei uns auch in Berlin, weil uns so ein Stück weit die Infrastruktur wegbröckelt. Ute, wie viele Brücken stehen noch? Wir haben irgendwann mal angefangen zu zählen, wie viele jetzt diesen Spannstahl verbaut haben, sind glaube ich auf 70 gekommen. Ne? Ein paar stehen noch.
Ein paar stehen noch, aber es gibt auch eine große Anzahl von Brücken, die eben saniert werden müssen. Frau Bonde sagte unlängst bis 2040 175. 175 in 15 Jahren. Gott, dann müssten wir jedes Jahr eine zweistellige Zahl von Brücken fertig saniert haben. Ich habe noch wirklich kein Bild und keinen Ton dazu.
Naja.
Also keine Vorstellung.
Gefühlt ist dann irgendwann mal jeden Monat eine weggebrochen. War dann gar nicht so schlimm, aber die Bilanz liest sich schon teilweise ziemlich dramatisch. Uns wurde immer erzählt, dass die Mühlendammbrücke unten in Mitte, das sei die schlimmste von allen. Da fahren sie sogar mit einem Schiff unten drunter her und gucken nach irgendwelchen Rissen. Und jetzt soll sie tatsächlich saniert werden. Derweil ist uns dann das Autobahndreieck so zu einem Drittel weggebröckelt, Jan. Was ja anders gewesen ist dieses Mal tatsächlich und damit hat sich die Politik auch gerne geschmückt, ist, dass es schnell geht. Man kann schnell Brücken abreißen.
Ja, das stimmt. Das war so. Das war rekordverdächtig. Das ist auch dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner ganz, ganz wichtig, dass das klappt. Das neue Berlin-Tempo hat er schon ausgerufen. Ich werde da vorsichtig, weil das ist ja nicht nur Berlin, was hier rumwerkelt, es ist die Autobahngesellschaft, vielleicht noch ein anderer Player, den man da berücksichtigen muss. Wir haben ja mit der Elsenbrücke, wir haben mit der Mühlendammbrücke schon angesprochen, ja, zwei große Vorhaben noch vor der Brust und es gibt einige andere. Also die Autobahn 100 hat ja mehrere marode Brückenbauwerke, die Rudolf-Wessel-Brücke. Also da kommt einiges auf uns zu und da bin ich mal sehr gespannt, ob jetzt bei allen Vorhaben auch noch gleichzeitig dann dieses neue Berlin-Tempo wirklich das Tempo sein wird.
Wir reden über den Verkehr vor allem auch jetzt erstmal in Berlin, weil die Verkehrssenatorin Ute Bonde ein Jahr hatte, in dem sie viel in den Medien war. Ute, wir hatten diverse Themen mit ihr, ein Streit über Tempo 50 oder Tempo 30, da wo Kinder quasi den Schulweg auch benutzen. Wir hatten einen Streit über den Radwegeausbau, den wir eigentlich jedes Jahr hatten. Wir hatten aber auch diverse andere Streitigkeiten. Immer wieder stand Ute Bonde im Fokus. Für sie eher ein durchwachsenes Jahr, oder?
Ja, für sie eher ein durchwachsenes Jahr, weil sie bei den Radwegen zum Beispiel wieder weniger gebaut hat, als geplant waren. Dabei hatte Kai Wegner ja zum Beginn der Legislatur versprochen, wir bauen mehr Radwege. Und dann stellt sie sich aber, habe ich den Eindruck, auch selber immer wieder ein Bein mit entweder steilen Thesen oder flotten Aussagen, die sie dann nicht zwingend halten kann. Also die letzte sehr steile These war die der dritten Startbahn am BER, wo man sich an mehreren Stellen fragt. Also einmal sind die vorhandenen zwei Startbahnen und Landebahnen nicht ausgelastet. Ja, sie sagt, begründet das damit, naja, aber bei der dritten würde ja dann nicht zwingend die Beschränkung für das Nachtflugverbot drauf liegen, aber sie muss ja auch wissen, das liegt in Brandenburg und die haben natürlich ein Wörtchen mitzurühren. Der Grund für das Nachtflugverbot sind ja die Anwohnenden. Also, und das gar nicht abgesprochen und Geld bräuchte es dafür ja auch noch. Also das sind so ein paar Dinge, die sie immer wieder macht, warum auch immer.
Aber du hast es angesprochen, sie hat zumindest länderübergreifend gewirkt, Thomas.
Ja, das fand ich auch schräg, diese dritte Landebahn, um das Nachtflugverbot zu umgehen, die könnte man ja auch so zum Hochklappen machen. Also die könnte man quasi nachts aufklappen, damit sie nachts fliegen kann oder benutzt werden kann und tagsüber klappt man sie hoch und dann kann man das Gelände für was anderes nutzen. Ja, das fand ich auch interessant, dass immer alle automatisch an südlich vom jetzigen Flughafen dachten, warum kann man es nicht in Berlin reinbauen? Da müssten ein paar Siedlungen abgesiedelt werden,
Moment,
wie das heißt.
Dass,
Absiedeln? Absiedeln hat man in Brandenburg ja perfekt hergestellt. Ja.
Wir können nicht, wir haben keine Wohnungen, die wir abgeben können. Ne? Also das ist,
jetzt zieht doch aus so nach Brandenburg, da ist ganz viel Platz. Wir haben auch noch günstigen Wohnraum im Brandenburger Süden.
Und dann fliegt nicht, nachts da der Flieger drüber oder was?
Was über was haben wir denn da? Marienfelde und so?
Na gut, also da reden wir noch mal drüber, aber wir haben ja über den Flughafen auch gesprochen, weil der BER ja offenbar weiterhin darum kämpft, internationale Anbindungen zu kriegen. Ein Thema, das auch für Brandenburg natürlich wichtig wäre. Ist man da irgendwie weitergekommen oder bleibt der Flughafen BER sowas wie ein Kopfbahnhof?
Ja, reden wir mal über das, worüber die Menschen in Berlin und Brandenburg sich einig sind. Der Flughafen muss funktionieren, der muss gut erreichbar sein. Was ist eigentlich aus der Idee geworden, die U7 von Rudow nach zum BER zu verlängern? Ist das irgendwie in diesem Jahr?
Da gab es doch auch schon Pressetermin.
Kein Berlin-Tempo. Da gab es Termine. Keine ich kann Kohle. Mich erinnern, im Wahlkampf Giffey Woidke, ja. Aber das ist irgendwie gestorben, oder? Ist das irgendwie
jetzt habt ihr erstmal die Dresdner Bahn gekriegt.
Ja, die führt ja die Berliner auch schneller an den Flughafen. Wollen wir mal darüber reden. Aber worüber man sich einig ist, ja, mehr Interkontinentalflüge, das unterschreiben alle. Auch vielleicht ein drittes Terminal statt einer dritten Landebahn, damit das auch ein bisschen smoothier funktioniert am Flughafen. Und gute Erreichbarkeit, das wär ja schon mal was.
Und da hat es noch ganz schön gehapert dieses Jahr, diese RB 2022, die da unten rum langfahren. Da waren viele nicht so zufrieden mit dem Takt. Gerade wenn es später wird abends, steht man dann da schön im BER.
Ich habe auch schon mal Mitternacht am Flughafen gestanden und dann fuhr nichts in die Stadt hinein. Und dann musste man sich irgendwie
irgendein Nachtbus mit drei
zur U-Bahn umsteigen. Rudow durchzuschlagen, um dann nach 20 Minuten eine U-Bahn zu erreichen. Alles nicht so einfach.
Wie sieht es bei eurer Infrastruktur aus? Eure Brücken stehen noch?
Wir haben ja auch festgestellt, oder nicht wir, sondern diejenigen, die sich auskennen, dass manche Brücke in Brandenburg ja nach dem Vorbild der Carola-Brücke, also mit demselben Unterbau sozusagen aufgebaut wurde. Und da zittern manche schon. Und wenn man sich Potsdam zum Beispiel anguckt, eine Stadt, die quasi durch die Havel getrennt wird, und wenn man genau hinguckt, gibt es da im Grunde nur zwei richtig echte Brücken, wo Autos, Fahrräder, Busse, Straßenbahnen rüberfahren können. Wenn eine von diesen Brücken ausfallen würde, das wäre ein Verkehrschaos,
Das ist ja jetzt schon hart mit diesen zwei Zugängen. Und jetzt ist man froh, dass dieses Leipziger Dreieck, also eine dieser großen Knotenverbindungen, ihr habt ja viele, wir haben quasi in Potsdam zwei, drei Knotenpunkte, dass das jetzt wieder läuft seit Ende des Jahres. Aber wenn das war lange dicht oder halb gesperrt, das war schon ein Problem. Aber wenn da jetzt eine Brücke komplett weg wäre,
wäre Potsdam dicht. Aber Brückenstories hat Brandenburg auch zu liefern. Also wir haben zum Beispiel die Planebrücke in Brandenburg an der Havel. Alle, die dort leben, können ein Lied davon singen. Eine Brücke, da ist alles völlig fix und fertig. Die Stadt hat für Übergänge gesorgt, hatte sich aber mit der Bahn nicht so richtig abgesprochen. Am Ende war das nicht genehmigungsfähig. Und diese fertige Brücke mit allem drum und dran wartete darauf, dass sie nur endlich freigegeben wird. Das war ein Riesendesaster. Am Ende des Jahres hat es dann endlich geklappt. Aber ich würde mal behaupten, der Oberbürgermeister ist über diese Geschichte gestürzt.
Hier von der Spreepolitik-Redaktion muss man natürlich sagen, also mindestens eine dieser Brücken in Potsdam sollte bitte stehen bleiben, denn wer unser Logo kennt, weiß, einer davon ist nämlich bei uns mit drin. Vielleicht schreibt uns ja einer eine Mail.
Und ja, wir wissen, die Spree fließt nicht durch Potsdam unter der Gienicker Brücke durch.
Wir haben uns ja auch nur visuell da bedient, ganz genau. Das heißt also, in der Verkehrspolitik definitiv Luft nach oben in beiden Bundesländern dieses Jahr gewesen. Kommen wir zum Thema Bildung, ebenfalls ein Riesenthema, nicht nur in Berlin, sondern eben auch in Brandenburg. Wir bleiben erstmal bei euch, Amelie. Bildungspolitisch hattet ihr eine Menge Stress, eine Menge Streit, vor allem wieder um das Thema Bezahlung der Lehrkräfte, Belastung der Lehrkräfte und wie viel die arbeiten müssen.
Genau, das war so eins der großen inhaltlichen Themen dieses Jahr mit Demos vom Landtag, von Eltern, von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften natürlich, die sagen, eine Stunde mehr vor der Klasse, ja, ist ganz schön, aber werden wir wirklich entlastet auf der anderen Seite bei anderen Dingen? Jetzt gab es zuletzt nochmal große Diskussionen, da unter anderem ist ja eine Maßnahme, dass dann einfach nur noch eine Klassenarbeit pro Halbjahr geschrieben wird, um die Lehrer, Lehrkräfte zu entlasten. Aber da sagen eben auch viele Eltern, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein eher stilles Kind habe und weniger schriftliche Leistungen gefordert werden, dann ist das für mich schon ein Problem oder für mein Kind. Schön, dass mündlich jetzt so wichtig wird. Das sind so die Dinge, die dann die Menschen wirklich betreffen, zum Beispiel in Brandenburg. Und auch die Lehrkräfte sind nicht unbedingt überzeugt, dass eben diese mündlichen Leistungen weniger vorbereitet werden müssen als eine Klassenarbeit oder so.
Ja, und weil die Schulen ja erstmal die klassische Stundentafel besetzen müssen, werden alle zusätzlichen Geschichten, Förderunterricht oder zusätzliche AGs, das könnte alles wegfallen, das ist die große Sorge. Und das ist auch ein bisschen das Absurde, der Bildungsminister sagt 300 Millionen Euro mehr für Bildung, aber was er dann verschweigt oder was dann erst im fünften Satz kommt, leider 50 Millionen Euro weniger für Löhne, für Gehälter.
Tarifsteigerungen sind natürlich da auch mit drin. Und dann
für Lehrkräfte, also 345 Stellen, die nicht besetzt werden, also die weniger da sind, das wird man irgendwann spüren. Und da helfen diese Maßnahmen, ja, müsst weniger kontrollieren, müsst weniger Eltern treffen und Besuche machen. Das hat ja am Ende langfristig vielleicht auch Auswirkungen, wenn es den Kontakt Schule, Eltern nicht mehr gibt und Klassenarbeiten haben wir ja gerade mitbekommen. Und dann auch dieser Verschiebebahnhof, auf den das hinausläuft, zwischen den Schulen, um diese zusätzliche oder die zusätzliche Stunde dann wieder auszugleichen, die Lehrkräfte ab nächstem Halbjahr dann zu bewältigen haben.
Also ich glaube, man hofft so ein bisschen, ja, es werden ja irgendwann weniger Schüler zahlen und dann könnte es ja vielleicht wieder funktionieren, aber im Moment ist es eben nicht so. Und jetzt wird es da sicherlich Lücken geben.
Ja, Jan Ute ist quasi identisch mit der Diskussion, die wir hier hatten. Also die Frage, wo kürzt man jetzt in der Bildung? Dass gekürzt wird, ist klar. Dann regen sich alle quasi gefühlt das gesamte Jahr darüber auf, wo überall Projekte wegfallen. Entlastungstarifvertrag, glaube ich, habe ich auch nicht mitgekriegt, dass der dieses Jahr für die Lehrkräfte abgeschlossen wurde. Wir hatten wieder Demonstrationen, wir hatten wieder Proteste und Streiks auch von Lehrkräften. Die Situation in Berlin hat sich nicht wahnsinnig entspannt, was die Bildungspolitik angeht, oder?
Was die Lehrerzahlen angeht, gibt es schon eine gewisse Entspannung. Da sagte der regierende Bürgermeister, man habe jetzt nur noch 200 fehlende Lehrkräfte im Vergleich zu, ich meine, es waren 1500, als die Koalition startete.
Sie 700 fehlten. Beim letzten Mal im Sommer, glaube ich, noch.
Ne? Genau, das liegt sicherlich auch zum Teil daran, dass Referendare jetzt mehr unterrichten sollen. Und auch so Profilstunden und Stellen gestrichen wurden und aber das macht so irgendwie gut 400 Stellen aus. Also irgendwie müssen es auch mehr geworden sein. Wie genau wird uns dann nächstes Jahr erzählt? Hier ist in diesem Jahr, finde ich, die Schulreform, die es gab, durchgeschlagen, nämlich der Effekt, dass der Zugang zum Gymnasium schwieriger geworden ist. Da wird mehr aussortiert. Und damit natürlich mehr Schülerinnen und Schüler in die integrierten Sekundarschulen streben und die zum Teil sehr überfüllt sind, übervolle Klassen, zusätzliche Klassen, wo man gucken muss, wo bringt man die überhaupt unter. Also da ist schon richtig Druck im Kessel.
Und dafür hat eine Diskussion angefangen, die es jahrelang in Berlin nicht gab, nämlich das Problem, dass es festgestellt wurde, dass quasi neue Kinder nur noch, also deutlich weniger nachkommen und teilweise jetzt in Kitas plötzlich wieder Plätze da sind, Kitas sogar zumachen und sich das dann natürlich in ein paar Jahren dann auf die Grundschulen auswirkt und wir jetzt plötzlich, nachdem wir jahrelang darüber gesprochen haben, wir brauchen dringend neue Schulen, es jetzt plötzlich heißt, naja, aber vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viele Grundschulen zu bauen, weil es kommen gar nicht mehr so viele Grundschulkinder.
Genau, so viele Grundschulen brauchen wir wohl tatsächlich nicht mehr. Aber noch ist der Bedarf an integrierten Sekundarschulen oder eben an den weiterführenden Schulen groß. Und noch ist es ja auch so, dass wir die Schulen überbelegt sind. Also über 20.000 Schulplätze aktuell fehlen. Und da wird es ja spannend sein, es kommen demnächst Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung. Dann wird neu gerechnet bei den Schulen und geguckt, welche Schulen brauchen wir, wo brauchen wir sie, welche Größe brauchen wir und welche von diesem Schulausbauprogramm, was ja wirklich die ganzen Jahre läuft und wir, ich würde jetzt sagen, fast jeden Monat wird in Berlin eine neue Schule eröffnet in unterschiedlichen Bezirken, ob wir die wirklich alle noch brauchen oder ob und was da noch umzusteuern geht. Ich bin gespannt.
Ist so ein bisschen Schweinezyklus, ne, wenn man das bei Kindern sagen darf. Aber dass die Wellen immer rauf und runter gehen. Und jetzt erleben wir zum ersten Mal seit Jahren, dass im Kita-Bereich wirklich Kita-Träger ihre Einrichtung nicht mehr voll bekommen. Ja, dass die auch dicht machen müssen. Also es war ja noch vor kurzem praktisch ein Geschäftsmodell, geradezu eine Kita aufzumachen. Und jetzt muss man gucken, es ist ein unternehmerisches Risiko möglicherweise. Und natürlich wächst diese Welle so ein bisschen hoch. Und alle, die jetzt in den Grundschulen waren, dafür eine Überbelegung gesorgt haben, die wachsen dann hoch in die weiterführenden Schulen. Das Problem ist dann, da wird verlagert. Und das Problem auf der anderen Seite ist eben das, wenn man auch als Staat, als Land oder als Kommune halt gegensteuert, dann kommt mal so ein Zeitverzug zum Tragen. Ne? Wir haben das Tempo schon vorhin gehabt, aber bis dann mal eine Schule beplant ist, dann fertig ist, die Baugenehmigung, bis sie gebaut wird, selbst in Modulbauweise, dauert. Und da kann man schon fragen, ob Berlin möglicherweise jetzt so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, umzusteuern. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, dass wir auch im Moment ein ernstes Problem haben mit unseren Finanzen, müsste man da, glaube ich, sehr genau mal hingucken, was wir wirklich brauchen, auch für die nächsten Jahre. Das ist aber auch die Hoffnung, mal zu schauen, wenn die Prognosen dann kommen, Bevölkerung, Schülerzahlen, da wird man noch mal ein bisschen updaten müssen, fürchte ich.
Genau, Kassenstoß machen wir auf jeden Fall. Thomas, Amelie, habt ihr noch irgendwie bei euren Schulen, gegebenenfalls auch in den weiterführenden Schulen, Platz? Kann man da vielleicht ausweichen? Weiß nicht, mit ja, der Dresdner Bahn Richtung Schönefeld fahren und
Berlin
da in die
Schule gehen? Berlin hat keine Plätze es mehr, da gucken wir mal nach Brandenburg.
Es gibt ja auch Gastschülerabkommen, sowas gibt es, genau. Also genau. Herzlich willkommen, aber das ist gar nicht so einfach. In Brandenburg ist übrigens dann interessant, wenn so Grundschulen schließen müssen, da hängt ja dann deutlich mehr dran. Meistens ist dann ja eine Ortschaft betroffen und dann stellt sich auch die Frage, wenn man nicht mal mehr eine Klasse zusammenbekommt oder nicht mal mehr zwei Klassen, da gibt es ja so ein paar Grundprinzipien in Grundschulen und wenn dann eine Grundschule in einem kleinen Ort auch noch verschwindet, wir hatten ja schon dieses Schulsterben und alle sind froh, dass sie diese Schullandschaft so halbwegs noch erhalten konnten, wenn das dann auch noch wegbricht in den nächsten Jahren, dann sind ja auch Anker in den Orten weg, dann muss der Schülerverkehr neu organisiert werden, die Kinder müssen mit Bussen ja dann noch woanders hingekarrt werden, das ist nochmal ein ganz anderes Thema als in einer Stadt, wo man meinetwegen ja eine S-Bahn-Station weiterfahren muss, aber das ist lösbar. Aber auf dem Lande ist das so einfach nicht lösbar, Erstklässler woanders hinzuschicken.
Aber an sich ist das Thema gerade mit den Kitas auch bei uns in den Städten in Potsdam ganz genauso. Also man wundert sich und sagt so, das war doch gerade noch total schwierig mit dem Kita-Platz und jetzt so, hier, komm zu uns, nee, zu uns, nee, bitte hier. Wir haben noch viele tolle Superplätze frei und so. Ne? Also das ist schon verrückt und da fragt man sich schon immer, ist das wirklich so schwer abzusehen? Ist dieser Vorlauf mit der Prognose wirklich so kurzfristig? Also es ist erstaunlich, wie die Planung da manchmal auch vorbeiläuft.
Ja, wir schließen das Thema Bildung an dem Punkt ab, kommen mal kurz zu einer Rubrik. Wir haben angefangen, in der Spreepolitik wieder Rubriken einzuführen und wollen uns kurz um das Thema Personalien kümmern. Und zwar habe ich mir zwei spezielle rausgesucht, über die wir jetzt mal ganz kurz sprechen. Und zwar die Rücktritte des Jahres. Jan, Ute, unser Rücktritt des Jahres ist natürlich Joe Ciallo gewesen. Unser dann jetzt Ex-Kultursenator, ein Abschied, der vielleicht auch ein bisschen beweist, dass Quereinsteiger in der Politik nicht so gut aufgehoben sind, oder ist das unfair?
Also das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Wir hatten eine Reihe von Quereinsteigern, wo man gedacht hätte, ach, so von der Kompetenz müsste es passen. Also die ehemalige Schulsenatorin Astrid Sabine Busse, Lehrerin, Brennpunktschule, da war man schon erwartungsfroh. Aber Politik, das kann man, glaube ich, sagen, ohne ihr zu nahe zu treten, das war nicht so ihr Business. Und das muss man natürlich können, wenn man Senatorin, Senator ist. Und bei Ciallo liegt der Fall ein bisschen anders, aber da war es eher so, fand ich, dass er jemand war, der mit großem Ego aufgetreten ist und auch im Porsche vorgefahren ist, aber dann am Ende des Tages diese komplexen Strukturen, eine Verwaltung, ein Ministerium zu führen und dann eben auch das Problem zu stemmen, einzusparen und zwar so, dass man diesen sensiblen Bereich in Berlin nicht völlig kaputt und platt macht, da muss man sagen, da ist er wenig sensibel vorgegangen und hat auch so ein bisschen Strategie vermissen lassen. Und da fehlt ihm, glaube ich, Stichwort Quereinstieg, auch so ein bisschen die örtliche Verankerung in Berlin, aber auch so ein bisschen das Wissen, wie die Kulturszene in ihrer Breite funktioniert und wie auch Politik vor allen Dingen funktioniert.
Und Ute, so ein Umzug von der Zentral- und Landesbibliothek in die ehemalige Galerie Lafayette einfach mal so in den Raum zu werfen, ist dann also, wenn man jetzt Jan folgt, keine so gute Idee, wenn man das Geld dafür noch nicht gefunden hat.
Strategisch ist das schwierig, hat man ja auch gesehen, dass es schwierig war, wobei ich ja persönlich fand, die Idee hatte schon so einigen Charme, ja, nur die war, ja, das wäre, kann man sich glaube ich auch gut vorstellen, da, also es geht jetzt nicht mehr, weil da ja was anderes auch geplant ist, aber um es umsetzen zu können, braucht es natürlich auch irgendwie 1,50 Euro und der war nicht da und er hatte eben auch nicht vorher mal versucht, ein paar Allianzen zu schmieden oder mal ein paar Leute mit ins Boot zu holen und dann ist die nassforsche Art nicht die, die zur Lösung führt.
Und zumindest eines seiner Überbleibsel, der Skandal über die Kulturförderung bei Projekten, die sich gegen Antisemitismus einsetzen und auch die fällt natürlich zum Großteil in seiner Amtszeit.
Klar, auch das wird man, wenn man hier bilanzieren möchte, einpreisen müssen. Es ist noch dabei, das Ganze muss aufgeklärt werden, ohne Frage. Ich fand auch nach wie vor interessant, dass Ciallo eigentlich die ganze Zeit über immer hat erkennen lassen, ich bin eigentlich nur mit einem Bein in Berlin. Bin so ein bisschen auf der Durchreise, immer so das Gucken, was macht denn der Bundeskanzler, wenn er das denn wert, Friedrich Merz, bin ja ein Buddy von dem und vielleicht kann ich da ja auch aufsteigen und so weiter. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn man so ein Amt hat in so einer Zeit, dann immer so ein bisschen noch zu gucken und zu schielen und zu kokettieren, ist auch nicht optimal.
Ja, dann kommen wir zum zweiten Rücktritt des Jahres und der war in Brandenburg, Thomas Katrin Lange. Ganz eindeutig, ich habe sie immer als SPD-Hoffnungsträgerin verstanden.
Ich glaube, Herr Woidke auch.
Sie sich auch.
Also sie war im Grunde sowas wie die Kronprinzessin von Brandenburg. Ja, auch eine sehr erfahrene Politikerin. Die war Staatssekretärin im Innenministerium, die war Finanzministerin, jetzt war sie Innenministerin. Also die hat die Landesregierung von innen kennengelernt, aber kommt auch aus den Kommunen, war Amtsdirektorin vorher. Also die kannte sich tatsächlich aus.
Keine Quereinsteigerin.
Wirklich keine Quereinsteigerin.
Das komplette Gegenteil eigentlich. Ne?
Sie war also vielleicht zu sehr drin und hat offensichtlich... Es wird ja dann immer hinterher gesagt, sie ist über den Streit mit ihrem Verfassungsschutzchef über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch gestolpert. Ich glaube, sie ist aber eher über die eigene Partei, die SPD, gestürzt oder gestolpert, weil sie da die Stimmung nicht richtig eingeschätzt hat, weil sie vielleicht nicht gespürt hat, dass die SPD sich auch verändert hat und ihrer Sicht auf wir gehen mit der AfD anders um, als dass sich andere erwarten. Wir wedeln nicht mit dem Verbot, sondern wir nehmen auch Themen, die die AfD ernst nimmt, nehmen wir auch ernst und gehen mit dem Thema Migration, mit dem Thema Russland-Umgang anders um. Und das hat sie aber auch in der SPD von der Mitte sozusagen entfernt. Und sie hat, glaube ich, nicht gespürt, dass sich auch die Brandenburger SPD verändert hat. Die war ja mal vor 30 Jahren die SPD von Bürgerrechtlern, Theologen, Lehrern, Ingenieuren, die sich neu in der Politik orientiert haben. Und heute ist die SPD, also zumindest in der Nähe von Potsdam, die SPD der studierten Politikwissenschaftler, der Juristen, der Leute, die aus der Verwaltung kommen. Und die gucken auf Themen vielleicht auch anders als die sozusagen aus der Bevölkerung vor 20, 30 Jahren in die SPD gegangen sind. Vielleicht gehe ich da jetzt sehr weit, aber da muss es intern einen heftigen Konflikt gegeben haben, wo in der SPD viele Katrin Lange klargemacht haben, deine Linie in Sachen Umgang mit der AfD, die sehen wir nicht. Und deshalb hat sie auch beim Nachtreten hinterher gesagt, dieser Umgang von Leuten, die sonst immer von Respekt und Toleranz sprechen, mit mir, den bin ich nicht bereit, länger zu ertragen.
Da war ja von Intrigen die Rede und von gezielter Desinformation. Also da ist auch nicht irgendwas herbeigeredet worden, sondern das war richtig massiv in der SPD. Pro und Contra Katrin Lange. Und ich glaube, sie hat es auch unterschätzt, wie stark ihre Gegnerschaft ist, dass es eben doch eine Menge Leute gab und gibt, die einfach nicht sie als Kronprinzessin oder Nachfolgerin gesehen haben, sondern vielleicht auch gesagt haben, ja, sie hat sozusagen parteitechnisch oder von ihrer Politkarriere her viel geschafft, aber vielleicht fehlt ihr auch das Charisma für ein Ministerpräsidentinnenamt. Vielleicht gibt es noch andere, die das mehr haben, auf Leute zugehen und spüren, was eigentlich gerade so Themen sind, sich inhaltlich in eine andere Richtung entwickeln, als man das vielleicht immer so gemacht hat, was Thomas eben gesagt hat. Das hat sie, glaube ich, auch nicht ganz richtig eingeschätzt und ist da sehr, sehr lange fest an ihrem Posten geblieben und hat gedacht, ja, die SPD, Dietmar Woidke steht ja hinter mir. Das hat er auch immer gesagt, das hat er auch bei ihrem Rücktritt klar gemacht. Er hat sie jetzt nicht rausgeschoben, aber eine große, starke Kraft
ich würde auch
innerhalb
behaupten,
der SPD.
Bei der Rücktritts-PK konnte man auch eine Träne bei Woidke sehen. Also das war wirklich ein harter Moment für ihn. Er wollte nicht, dass
sie geht. Er hat sich das auch anders vorgestellt und das ist auch eine Niederlage für Dietmar Woidke gewesen, nicht nur für Katrin Lange.
Sie hatte sich entschieden und er musste das dann akzeptieren. Aber er hat dann einen interessanten Move gemacht. René Wilke, den parteilosen Oberbürgermeister von Frankfurt, oder ins Innenministerium zu holen, das war ein geschickter Move. Keinen, der in diesen verschiedenen SPD-Lagern irgendwo verortet war, wo ja auch unklar...
Sie schon Hoffnung gemacht hatte,
jemand parteilos zu holen, der auch in der Bevölkerung sehr akzeptiert ist, auch seine Haltung, was Migrantengewalt betrifft, da hat er ja auch sich sehr explizit geäußert, das passte alles, kommunal hat er Ahnung, bei uns ist das Innenministerium ja auch das Kommunalministerium, du musst also auch mit den Kommunen gut hinkommen und das ist gut aufgegangen und René Wilke ist ja dann Ende des Jahres auch in die SPD eingetreten und schwuppdiwupp ist da plötzlich vielleicht ein neuer Kronprinz. Also diesen Move von Woidke, da würde ich mal sagen, Hut ab. Bei anderen Dingen kann man anderer
Meinung sein. Definitiv die größte personelle Überraschung dieses Jahr, das kann man sagen, war René Wilke.
Dann kommen wir von den Rücktritten des Jahres zur Haushaltspolitik. Das, was wir Ihnen in den letzten Podcasts immer wieder versucht haben zu erklären und immer wieder angedroht haben, wir müssen wieder übers Geld reden. Jan lacht schon, du bist bei uns der Haushaltsexperte für den Berliner Haushalt. Wir haben jetzt einen Doppelhaushalt, einen neuen für 26/27, der völlig anders ist als das, was wir letztes Jahr besprochen haben. Wir hatten eine Zeit des Sparens, uns wurde Austerität und Kürzungen wurden uns angedroht und über die haben wir gesprochen. Und dieses Jahr ist irgendwie gefühlt wieder alles anders gewesen. Haben wir das Sparen verlernt?
Ich glaube schon in gewissen Teilen. Also es wurde ja im letzten Jahr schon was zusammen gestrichen und diese Kürzungen wurden auch nicht wieder zurückgenommen. Aber jetzt wurde die Schatulle nochmal so richtig aufgemacht. Natürlich auch dank der Bundesmilliarden, Sondervermögen. Berlin partizipiert da ganz enorm. Aber dieser Haushalt, der hat jetzt Ausgaben in Höhe von 91 Milliarden Euro in 2 Jahren. Das ist gigantisch, das ist wirklich enorm viel. Selbst wenn man sagt, okay, man muss einfach Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln, man muss investieren, bröckelnde Brücken hatten wir, all sowas. Selbst wenn man das alles in Rechnung stellt, das ist enorm. Und das geht eben auch nur, weil neue Kredite, also neue Schulden dazukommen. Und das nach dem, was wir gemacht haben in der Corona-Zeit und danach dann in der Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine, das ist schon eine Fortsetzung dessen. Und das kann man, glaube ich, auch ziemlich gut erklären dadurch, dass wir im nächsten Jahr auf eine Wahl zusteuern. Und da hatte eigentlich keiner den Mumm und keiner den Wunsch, jetzt hier unbequeme Botschaften unter das Volk zu bringen und auch Entscheidungen zu treffen, die, das gehört ja dazu, und das macht es auch so schwer, die dann wehtun.
Ja, 91 Milliarden über 2 Jahre. Hatte uns nicht Stefan Evers, der Finanzsenator, gerade noch immer wieder erklärt, wie prekär die Lage ist und von Abbruchkante gesprochen?
Das stimmt ja auch.
das stimmt, auch nicht, das hat sich nicht geändert.
Er hat so ein schönes Wortspiel, von wegen so ein Paradoxum bemüht. Ja, einerseits die größten Ausgaben haben wir trotzdem gespart und man fragt sich ja, wie denn, wo denn, was denn? Also das Ding ist ja, dass praktisch zwei Geraden so auseinanderlaufen. Du hast einmal die Einnahmen und einmal die Ausgaben und eigentlich sollen die in Deckung sein. Das ist eigentlich die Idealvorstellung. Das kann mal nicht hinhauen und dann muss es aber auch wieder zusammengeführt werden. Und das kann man natürlich auch, weil da eben auch dann Projekte dranhängen, es hängen Personalstellen dran, es hängen Vorhaben da dran, ja nicht hauruck machen, nicht ad hoc, das ist immer die Abbruchkante. Natürlich könnte man sofort sagen, ja zack, wir schneiden jetzt 4 Milliarden raus. So, dann wäre die Welt aber nicht in Ordnung, sondern man muss natürlich gucken, dass man das über die Jahre so ein bisschen hinbekommt, dass man da den Punkt erreicht, wo es wieder stimmt. Und da muss man jetzt die Entscheidung treffen, das peu à peu machen und dann eben auch sagen, okay, uns ist dann in dem Bereich Soziales dieses und jenes ganz, ganz wichtig, dafür müssen wir auf das verzichten. Oder wir sagen, wir specken da irgendwie ab, dann wissen Träger wie Diakonie oder wer auch immer, paritätischer auch, okay, wir müssen jetzt künftig so kalkulieren. Und diese Dinge, die man so strategisch machen muss, die werden eben nicht gemacht, auch mit Blick auf die Wahl. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Ja, Ute Jan hat die Wahl schon angesprochen. Hält der Haushalt genau bis dahin und das war's dann, oder?
Also ich denke, der Plan ist, dass der Haushalt bis zum 20. September hält, ja. Und ich gehe davon aus, dass eine nachfolgende Regierung da wird rangehen müssen letztlich, weil diese Abbruchkante eben droht und man es dann vielleicht ein bisschen geschmeidiger hinbekommt. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum jetzt in der abschließenden Haushaltsberatung die Fraktionen, die jetzt aktuell in der Opposition sind, besonders hektisch auf diese Abbruchkante, die da jetzt beschlossen wird, letztlich darauf reagieren, weil es dann möglicherweise, wenn sie dann regieren, an ihnen hängen bleibt. Ich könnte mir einen Punkt noch vorstellen, wo es vorher möglicherweise in die Veränderung gerät, nämlich wenn der Stabilitätsrat die Haushaltsnotlage für Berlin feststellt. Das könnte passieren, zum Beispiel zur nächsten Steuerschätzung, die erwarten wir ja im Mai. Und bei der letzten jetzt im November, da gingen ja schon Ampeln auf Rot, es fehlte noch eine dafür, dass wir eine Haushaltsnotlage in Berlin attestiert bekommen. Und das könnte durchaus im Mai passieren. Aber
dann habe ich mal eine Frage. Wir hatten in Brandenburg auch mal eine Diskussion, als es darum ging, dass eine Regierung vor der Wahl einen Haushalt für das Jahr nach der Wahl schon installiert hatte. Und da gab es eine Riesendebatte, die sollte bis zum Verfassungsgericht führen. Wieso kann denn eine Regierung so weit vorausschauen und quasi schon quasi die nächste Landesregierung festlegen, weil der Haushalt ja beschlossen ist? Gab es die Diskussion in Berlin nicht?
Naja, das ist eine Tradition, also schon seit vielen Jahren eine Tradition. Ich meine, diese Doppelhaushalte sind eingeführt worden unter Wowereit, wo die Haushaltslage ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, extrem prekär war. Ganz so schlimm ist es im Moment noch nicht, auch wenn unsere Schulden natürlich viel größer sind. Aber so prozentual sexy, ne? Gesehen ist wenigstens es noch nicht ganz so, genau. Noch nicht ganz so schlimm. Da sind die Doppelhaushalte eingeführt worden. Der Vorteil ist natürlich auch, wir wählen immer im September. Das wäre genau die Zeit, wo im Abgeordnetenhaus der neue Haushaltsentwurf diskutiert werden müsste. Da steht ja dann noch nicht mal die neue Regierung. Also insofern hat das schon was
für sich. Aber das war zum Beispiel in Berlin, in Brandenburg der Grund, warum es eben keinen Haushalt gab. Also eine neue Regierung startete ohne Haushalt und hat erst mal ein halbes Jahr überhaupt an diesem Haushalt gefriemelt. Und der war dann erst Mitte 25 fertig.
Auch ein schickes Modell, weil dann ja so lange Haushaltswirtschaft gilt und man eine Menge Geld spart, weil man ja nur die Pflichtausgaben ausgibt. Aber also in Berlin ist es wirklich seit vielen Jahren Tradition, dass man Doppelhaushalt.
Aber jetzt, wo der Thomas die Brandenburger Haushaltsdisziplin hier gerade beschwört, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Doppelhaushalt dieses Jahr beschlossen? War problemlos?
Also der Haushalt ist für 25 und 26 beschlossen.
Ah ja.
Sodass man sich im Grunde anderthalb Jahre, muss man ja sagen, weil erst im Juni das dann durch war, anderthalb Jahre quasi Sicherheit geschaffen hat. Dass also die grundlegenden Beschlüsse sind jetzt erstmal klar. Man weiß, was man für Gelder hat. Aber natürlich wurde da auch getrickst, will ich nicht sagen. Das Verfassungsgericht hat noch nicht entschieden, aber das Verfassungsgericht hat eine Klage vorliegen, ob dann die Variante Schulden machen im Wert von 1,8 Milliarden Euro, was eigentlich nicht vorgesehen ist, durch den Trick, dass man einfach die Konjunkturlage nicht der letzten Jahre, sondern der letzten 10 Jahre miteinander vergleicht.
Und dann ist die Delle
ja
sehr, sehr groß.
Da war ja noch Corona dazwischen und so weiter. Und dann sah man plötzlich, oh ja, das ist ja ein deutlicher Unterschied. Lage. Das ist eine besondere Lage. Und so konnte man sich quasi 2 Jahre jeweils 900.000 Euro zusätzliche Schulden erlauben. Ob das sauber ist, muss das Verfassungsgericht erst klären. Und es gibt auch sowas wie eine globale Minderausgabe, also wo von vornherein klar gemacht wird, das steht zwar im Haushalt, aber das müsst ihr dann am Ende einsparen. Und dann, da regen sich natürlich Parlamentarier auf, dann, dass sie nicht mehr die Entscheidung haben, an welcher Stelle was eingespart wird, sondern dass das dann die Exekutive selbst entscheidet. Also sprich, das wird dann quasi per Order de Mufti von oben oder von den Ministerien selber entschieden. Das mögen ja Parlamentarier nicht. Sie wollen ja selber entscheiden über den Haushalt.
Und der Landesrechnungshof hat natürlich auch angemahnt, dieses dauerhafte Schuldenmachen, das darf so nicht weitergehen. Also es ist schon eine prekäre Lage, wobei ich sagen muss, wie war es bei euch, 90 Milliarden?
In zwei Jahren.
In zwei Jahren hier 34 Milliarden. Insofern bin ich jetzt gerade plötzlich sehr, sehr entspannt, weil das ist ja im Vergleich zu Berlin, ist das ja hier alles, oder? Schnäppchen.
Ja, aber ich kann mich erinnern, da
wir
hatten mal Zeiten, in denen im Jahr 10 Milliarden ausgegeben wurden. Jetzt sind wir bei pro Jahr 16 bis 17 Milliarden.
Absolut, das war jetzt ironisch, ne? Aber für Brandenburg ist 34 Milliarden in zwei Jahren auch massiv viel. Und ja, vor allen Dingen da mit den Einsparungen, die ja trotzdem da mit drin sind. Das heißt ja nicht, der Haushalt ist so dick und es gibt niemanden, der sich beschwert. Natürlich gibt es immer Leute, die sich beschweren und sagen, unser Geld ist nicht sicher. Aber der ist auch sehr kurzfristig, der Haushalt. Also es gibt viele soziale Bereiche, die nur bis Ende 26 planen können, weil dann gibt es ja noch keinen weiteren Haushalt und dann ist wieder unklar.
Das ist vielleicht doch nicht so schlecht, das ein bisschen langfristiger zu planen, oder?
Also möglicherweise.
Auch der, mal über so eine Wahl hinweg. Der Versuch ist schon da gewesen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Allerdings auch im nächsten Jahr, wenn dann über einen neuen Haushalt nachgedacht wird, wenn strukturell, wie der Landesrechnungshof sagt, 2 Milliarden nicht gedeckt sind, also wir haben eine Lücke von 2 Milliarden, müsste man eigentlich auch mal irgendwann da rangehen. Aber das traut sich natürlich niemand, wirklich eine definitive Summe einsparen. Wir haben einen alten Markt direkt vor dem Landtag. Da ist viel Platz für Demonstrationen. Die könnte man auch jede Woche machen. Und wenn man tatsächlich anfängt, 2 Milliarden von einem 16-Milliarden-Haushalt einzusparen, dann würde aber da wirklich jede Woche Protest auf der Straße sein.
Jan Grinz, wie groß ist unser Defizit?
Nein, da gibt es verschiedene Zahlen, aber so 2 bis 3 Milliarden ist eben auch das, was strukturell fehlt. Wobei man in Berlin immer noch sagen muss, wir haben mal das, ich weiß nicht, Glück, Pech, wie auch immer, auf jeden Fall bekommen wir aus dem Finanzausgleich ja erkleckliche Summen, 4-5 Milliarden Euro pro Jahr, die dafür sorgen, dass überhaupt dieser Haushalt hier aufgestellt werden kann. Berlin ist natürlich eine Sondersituation, das ist klar, als Stadtstaat auch nochmal, aber das Problem ist schon auch hier gravierend.
Ja, aber wie gut, dass der Länderfinanzausgleich total unumstritten ist und da nie einer irgendwie eine
Diskussion hat. Ich kann sagen, geht doch jetzt hier ein Dank an Markus Söder, oder?
Genau.
Ein Applaus.
Dann danke ich euch für eure Einschätzungen, für diesen Rückblick auf dieses wilde politische Jahr dann doch in beiden Bundesländern. Und wir werden mal schauen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Jetzt wünschen wir erstmal allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie gut rüberkommen. Guten Rutsch. Und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder hier an dieser Stelle in der Spreepolitik.
Gerne. Sehr gerne.
Gerne.